Du strahlst so. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr dieses Thema gelesen habt. Du strahlst so. Wann hat dir das zuletzt mal jemand gesagt? Oder du hast das jemandem gesagt? Du strahlst so. Ich stelle mir da jemanden vor, der wirklich so über alle Backen begeistert ist. Und wenn man dann so nachfragt, du strahlst so, was ist los? Dann erwarte ich so Antworten in der Kategorie, eine wichtige Prüfung bestanden oder frisch verliebt oder die Traumwohnung gefunden. Also irgendwas, was schon nicht alltäglich ist. Und man strahlt so richtig. Manche Menschen strahlen etwas aus, was ansteckt, was einen berührt, was mitreißt. Und wir haben es eben schon so in dieser Einleitung auch mitbekommen, Jesus hat etwas ausgestrahlt. Jonas hat letzten Sonntag darüber gepredigt, darüber Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn man so die Evangelien durchliest, dann merkt man so an diesen ganzen Geschichten und Bewegungen, Jesus muss unglaublich viel ausgestrahlt haben. Die Leute fühlten sich von ihm angezogen, so manchmal so ein Gefühl, als wäre er magnetisch gewesen. Ja, die wollten ihn sehen, die wollten ihn hören, die wollten Heilung erleben, die wollten Ausrichtung für ihr Leben. Und er war anziehend für ganz viele Menschen. Also auch die, die sonst nicht gewollt waren, die sie sonst schief angeguckt wurden, die nicht richtig waren, die wussten, bei Jesus bin ich richtig. Bei dem kann ich hinkommen. Der strahlt etwas aus. Das tut mir gut. Das hilft mir weiter. Das verändert mein Leben. Jesus ist das Licht der Welt. Wunderbar. Ein Ausrufezeichen dahinter. Das ist gut. Und Elfriede hat es schon angedeutet. Es gibt auch diesen anderen Satz. Ihr seid das Licht der Welt. Also Jesus als Licht finde ich gut, aber du und ich, schaffen wir das? Ist das eine gnadenlose Überforderung? Was steckt dahinter? Damit wollen wir uns heute beschäftigen und ich möchte uns den Predigttext lesen aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kurz und knapp, ihr seid das Licht der Welt. Ich weiß nicht, ob euch diese Aussage Druck macht, ob sie euch Mut macht, ob sie euch einen Horizont gibt. Was ich gut finde erstmal an dieser Aussage ist, dass es da heißt, ihr seid das Licht der Welt. Da steht nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein. Ihr müsst das Licht der Welt sein, tut was dafür. Sondern es ist erstmal einfach eine Feststellung. Da, wo ihr seid als Christen, da ist Licht. Da ist etwas von dem Licht Jesu und von dir geht etwas aus. Auch ohne, dass du dafür 1000 Fortbildungen machen musst, auch ohne, dass du dich dafür besonders anstrengen musst und ständig am Dimmer drehen und den Höher drehen, sondern von dir geht etwas aus. Ihr seid das Licht der Welt. Das wird ausgesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied von gerade noch in Erinnerung habt. Da haben wir in einer Strophe gesungen, dich widerspiegelnd erzähl unser Leben von deinem Licht. Und ich finde, darin steckt schon eine ganz große Wahrheit, ein ganz großer erster Merkposten. Wenn es heißt, ihr seid das Licht der Welt, dann heißt das nicht, du musst Licht produzieren. Nein, das Licht ist längst da. Jesus ist das Licht, der Anfang des Lichts und er umfasst alles. Unsere Aufgabe ist es einfach, uns in sein Licht zu begeben und dann etwas wiederzuspiegeln. In einem anderen Lied fällt mir gerade dieser Satz ein: Der Mond strahlt nur, wenn ihn die Sonne trifft. Und das ist genau diese Situation. Das eigentliche Licht, das kommt von Jesus. Aber unsere Aufgabe ist es einfach, ja, uns in sein Licht zu stellen, damit etwas reflektieren kann. Wir sind das Licht der Welt. Ja, und trotzdem. Manchmal denke ich, so ein kleines Licht, ne? So ein funzliges Licht. Und andere strahlen viel heller und überhaupt. Aber ein kleines Licht kann einen großen Unterschied machen. Ich weiß nicht, wenn ihr so Erfahrungen habt, seid ihr mal so in so einen stockdunklen Raum reingegangen. Und man weiß gar nicht, ist hier was, kann ich mich hier irgendwo stoßen und so. Und selbst wenn so ein kleines Licht da ist, ich denke an zum Beispiel die Nachtlichter, die manche in einer Steckdose stecken haben, damit sie nachts den Weg zur Toilette finden oder so. Es ist nicht viel. Und trotzdem gibt es sofort Orientierung. Und trotzdem hat man sofort einen Anhaltspunkt, wo kann ich hintreten, ohne zu stürzen, ohne zu stolpern. Und deshalb Licht ist erstmal Licht, egal wie groß oder wie klein, ihr seid das Licht der Welt. Ob es da einen Wettbewerb gibt, da wird, glaube ich, Jonas nächste Woche drüber predigen, das lassen wir jetzt weg. Ich denke einfach ganz mutig an dieses alte Lied, This little light of mine, I'm gonna let it shine. Es braucht kein großes Licht. Hab Mut, ein kleines Licht zu sein. Keine große Leuchte, aber ein kleines Licht. Das macht schon viel Veränderung. Steh zu dem, wie du bist und was du bist, aber damit kannst du leuchten. Und deshalb ist es kein Text für Profis oder für Pastoren oder für irgendwelche besonders berufenen Menschen. Da steht nicht, also eure Gemeindeleiter sind das Licht der Welt oder eure Mitarbeiter sind das Licht der Welt. Nein, ihr, jeder gehört dazu. Und es ist plural. Es ist plural. Wie entlastend ist das? Da steht nicht, du bist das Licht der Welt. Nee, das wäre wirklich Überforderung, gnadenlose Überforderung. Aber da steht, ihr seid das Licht der Welt. Jesus widerspiegeln, natürlich tut jeder sein eigenes dazu, aber dass es wirklich ein Bild von Jesus wird, das klappt nur, wenn wir gemeinsam leuchten, wenn wir unsere kleinen Lichter zusammenbringen und daraus dann etwas entsteht, was Jesus zeigt. Das muss keiner von uns alleine hinkriegen. Und ich finde es so wertvoll, dass wir als Gemeinde, als Brüder und Schwestern gemeinsam unterwegs sein können, dass wir uns gegenseitig ergänzen können. Was der eine nicht kann, kann der andere gut. Dass wir uns ermutigen können, dass wir uns ja im besten Sinne des Wortes anfeuern können. Da, wo ich das Gefühl habe, mein Licht, das wird so ein bisschen, da ist jemand anders, der sagt, doch, ich bin an deiner Seite. Ich bete mit dir, wie Carsten das gerade erzählt hat. Und wir beten gemeinsam dafür, dass Gott etwas neu lebendig macht. Und gemeinsam können wir Jesus widerspiegeln in diese Welt, sein Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Und Licht soll leuchten. Dieses Bild, was dazwischendurch gebraucht wird, diese Vorstellung, man zündet ein Licht an und stellt dann einen Eimer drüber, das ist ja wirklich widersinnig. Also dann braucht man kein Licht anzünden. Und dann heißt es, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen. Ich weiß nicht, was euch dabei durch den Kopf geht. Gute Werke, die haben ja irgendwie so eine gewisse Assoziation. Das Erste, was ich darin wahrnehme, ist, eure guten Werke sehen. Das heißt nicht, sie sollen eure guten Worte hören. Also es geht erstmal gar nicht darum, Leute voll zu predigen, in Anführungszeichen. Es geht nicht darum, alles zu erklären, alles zu sagen und immer das richtige Wort auf der Zunge zu haben. Es geht zunächst mal um das Handeln, ums Sein und gar nicht um Worte. Gute Werke, ja, ich merke auch, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte hat das für uns so ein Geschmäckle, wie man in Schwaben sagt, ein Geschmäckle von Werkgerechtigkeit. Also tu was dafür. Aber das ist nicht gemeint, sondern eher da, wo ich angestrahlt werde. Und das ist das Allererste. Da spiegel ich einfach etwas wieder. Da kommt etwas weiter. Und ich übersetze es mir so, dann kommen mir die guten Werke nicht so in die Quere. Die Menschen sollen sehen, dass euer Leben, euer Handeln gute Wirkungen, gute Auswirkungen hat. Sie sollen sehen, dass von euch Gutes ausgeht. Und das kann so verschieden sein. Und es sind vielleicht erstmal ganz winzig kleine Sachen. Mich freundlich zu bedanken bei einem Menschen, der mir den Weg gezeigt hat. Der Kassiererin an der Kasse nochmal ein freundliches Wort zu sagen, die vielleicht gerade nur gestresste Kunden hatte und der es wohltut. Da kommt mir jemand anders entgegen. Oder wenn ein Konflikt entsteht bei der Arbeit, in der Schule, in der Familie, wo auch immer, nicht gleich drauf einzusteigen und loszubollern, sondern zu sagen, erst einmal durchatmen, erst einmal bis 10 zählen, erst einmal nachdenken, was will ich jetzt gerade wirklich? Das kann gute, wichtige Auswirkungen haben. Oder im Treppenhaus der alten Nachbarin zuhören, ein bisschen länger, als man es normalerweise tun würde. Und vielleicht sogar noch fragen, wie geht's den Enkeln? Kleinigkeiten, die aber etwas an Atmosphäre verändern, die etwas hell machen können im Leben eines Menschen, in so kleinen Momenten und durch die etwas deutlich wird, da wendet sich jemand mit der Liebe Jesu anderen zu. Klar, zu dem Leuchten gehören auch größere Aktionen. Der Alpha-Kurs, der gerade gestartet ist, das ist ein Stück von dem, dass sich Licht ausbreitet, dass wir Licht weitergeben. Wenn wir in den nächsten Wochen uns ganz intensiv vorbereiten und dann die Erlebtausstellung in unserem Haus haben, das wird auch so etwas, wo Licht von Jesus leuchten soll, sichtbar gemacht werden soll. Aber es fängt mit den ganz kleinen Dingen an, die jeder in seinem Alltag leben kann. Und vielleicht geschieht dann das, was der erste Petrusbrief so eindrücklich beschreibt, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Das heißt ja irgendwie, wenn wir diese kleinen Lichtsignale senden, so klein sie auch sein mögen, aber wenn da etwas passiert durch uns, wenn da positive, helle Auswirkungen zu sehen sind, dann kann das Menschen neugierig machen. Dann kann das Menschen zum Fragen bringen, hey, warum ist die so? Warum handelt der so? Was steckt dahinter? Da, wo wir aus dem Vertrauen leben selber, aus diesem Vertrauen, ich bin im Licht Gottes geborgen. Ich weiß, er sorgt für mich, er hat mich im Blick, ich werde nicht zu kurz kommen. In dem Moment, wo ich aus dieser tiefen Wurzel leben kann und das Wirkung hat, da werden Menschen hellhörig. Nicht jeder fragt sofort, aber seid bereit, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Auch das kannst du sagen, welche Hoffnung dich erfüllt? Ich finde das immer wieder ganz spannend, auch einfach nochmal drüber nachzudenken, was ist denn so mein ganz persönliches Bekenntnis? Was ist meine ganz persönliche Jesus-Erfahrung? Und es ist schön, dass die wahrscheinlich so verschieden sind, wie wir Menschen hier sitzen. Keiner von uns hätte genau die gleiche Geschichte zu erzählen, sondern jeder eine andere. Und das ist gut, weil Gott so verschieden und vielfältig wirkt in unserem Leben. Und ich habe da auch viel Vertrauen zu, dass an manchen Stellen auch die richtigen Leute auf die richtigen Leute treffen und es dann auch irgendwie passt und man da gerade das sagen kann, was dieser Mensch braucht, auch wenn man gar nicht viel sagt und es einfach nur die persönliche Erfahrung ist, aber es kann einen Menschen berühren. Sie sollen eure guten Werke sehen und sagen, boah, was sind das tolle Leute. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Okay, das ist nochmal eine andere Ebene. So leben, dass Menschen berührt werden von Jesus und ihn preisen. Also ich glaube, es wäre vielleicht eine etwas überhöhte Vorstellung, wenn wir erwarten, dass Menschen dann sofort anfangen, Halleluja zu rufen, wenn sie irgendwas von uns erleben. Ich glaube, ganz so schnell geht es nicht. Aber wenn sie das wissen, die geht doch auch immer sonntags in die Kirche oder die erzählt manchmal von ihrem Hauskreis oder sowas. Und wenn sie dann ihre Erfahrungen mit uns in Verbindung bringen, dann kommt vielleicht eine Ahnung davon, das muss ein guter Gott sein, der dahinter steht. Sie ahnen etwas von der Güte Gottes. Und auf jeden Fall für uns selbst ist das wichtig, das im Fokus zu behalten. Gott soll groß rauskommen, nicht wir. Darum geht es nicht, dass wir groß rauskommen, sondern Gott soll groß rauskommen letzten Endes. Das ist das Ziel. Licht der Welt, das Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist schon eine gewaltige Aufgabe. Und dieser Text steht mittendrin in der Bergpredigt, in der Bergpredigt mit herausfordernden Seligpreisungen, in einer Bergpredigt, wo die Gebote Gottes nochmal sehr ins Detail rein buchstabiert werden und wo man schon manchmal schlucken muss und denkt, boah, das ist eine Hausnummer. Insofern, ja, das ist nicht ohne Licht zu sein. Aber es ist etwas, was gleichzeitig immer wieder das Widerspiegeln eines Lichtes ist, was größer ist als wir selber. Und mir fiel ein Satz von Spurgeon ein, einem alten englischen Baptistenprediger, der hat mal gesagt, das Licht muss unser Leben sein, wenn unser Leben Licht sein soll. Ich merke, so diesen Satz muss ich mir immer so dreimal auf der Zunge zergehen lassen. Das Licht muss unser Leben sein, wenn unser Leben Licht sein soll. Dieser Satz erzählt mir etwas von dieser ganz engen Beziehung, die wir haben sollen und brauchen dafür zu Jesus. Wenn unser Leben Licht sein soll, dann brauchen wir diese innige Verbindung zu dem eigentlichen Licht, zu diesem großen Ursprungslicht, von dem all unser Licht kommt. Wir brauchen diese Ausrichtung. In der Gemeinschaft mit ihm werden wir verwandelt. Je näher wir ihm kommen, umso mehr können wir leuchten. Jonas hat in der letzten Predigt sehr eindrücklich dargestellt, wie sich unser Verhältnis zum Licht über die Zeit gewandelt hat. Dass wir weit entfernt sind von der Zeit, wo es noch sehr mühsam war, ein Feuer zu machen und irgendwie man auf das Licht aufpassen musste. Wir leben mit Lichtschaltern, schalten das mal eben an und ab und erleben Licht als verfügbar. Aber ich glaube, dieses Licht, das wir vor den Menschen sein sollen und wollen, das kann man nicht ein- und ausschalten. Da kann man nicht sagen, oh, ich gehe mal eben in den Christsein-Modus und dann machen wir das mal eben und anschließend schalte ich wieder ab. Dieses Licht will gepflegt und gehütet sein. Ich weiß nicht, wer von euch mal so über so ein paar Wochen zum Beispiel in der Advents- und Weihnachtszeit das Friedenslicht aus Bethlehem bei sich gehabt hat. Und wenn man versucht, das so über Wochen zu pflegen, zu hüten. In diesem Jahr habe ich es verpasst oder in diesem Winter habe ich es verpasst, aber ich erinnere mich aus Jahren, wo ich das über Wochen hatte, dieses Licht, dass sich ganz viel darum gedreht hat. Ist noch genug Wachs da? Muss ich eine neue Kerze bereitstellen? Wird es heute Nacht stürmisch? Was ist da los? Also auf einmal kreisten meine Gedanken viel mehr um dieses Licht, weil ich es bewahren wollte. Und ich dachte, ja, so um das Kreisen, was Jesus für mich ausmacht, immer wieder hingucken, bin ich da nah dran. Oder ich denke an frühere Zeiten, wo es wichtig war, die Glut im Herd gut über Nacht zu bewahren, damit man am nächsten Morgen daraus wieder das Feuer anfeuern konnte und nicht wieder bei Null anfangen musste. Das Herdfeuer, übrigens interessant, im lateinischen Fokus, also den Fokus behalten, das Herdfeuer am Laufen halten, das ist etwas, was lebensentscheidend sein kann. In dem Fall, wenn es darum geht, unser Licht von Jesus zu nähren und sein Licht weiterzutragen, ist der Energiesparmodus keine gute Idee. Da gibt es keinen Standby-Schalter. Das ist in der Grundausstattung des Glaubens nicht vorgesehen. Ja, es gibt Zeiten, da wird es ziemlich dumpf mit unserem Licht und wir werden uns in 2 Wochen mit der Sparflamme beschäftigen, ja. Aber die Grundidee ist erstmal nicht, ach, ich nehme mal runter und irgendwann, wenn ich Lust habe, dann zeige ich mal wieder ein Licht, sondern damals, als Jesus diese Worte gesagt hat, da war klar, Licht ist da. Licht muss man pflegen, Licht kann man eben nicht mal eben aus- und einschalten, sondern man kann es kaputt kriegen oder man kann es nähren und fördern, damit es weiter leuchtet. Und so dürfen wir in der Gemeinschaft mit Jesus immer wieder uns nähren, uns stärken, damit unser Licht an Kraft gewinnt. Und ich finde es schön, gerade zu diesem Thema, dass wir heute Abendmahl feiern dürfen, dass wir uns auch damit wirklich nähren können, an seinem Licht, an seiner Liebe. Du strahlst so. Sollen wir jetzt immer als die Strahlemänner und Strahlefrauen der Nation durch die Gegend laufen, immer mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und happy clappy und ach, Jesus macht alles gut. Ich glaube, das ist die falsche Fährte. Da merken Menschen sehr schnell, dass das unecht ist, dass wir genauso auch durch unsere Täler durchgehen, durch unsere Herausforderungen, dass es Dinge gibt, die uns überfordern. Aber dass gerade auch in den Momenten, wo uns gar nicht nach Strahlen und Lachen zumute ist, trotzdem wir aus einer tiefen Beziehung, aus einem tiefen Vertrauen leben, was uns trägt, das kann spürbar werden. Das lesen andere in uns. Wir strahlen etwas aus. Es gibt von Watzlawick diesen berühmten Grundsatz der Kommunikation, man kann nicht kommunizieren und man könnte auch sagen, man kann nichts ausstrahlen. Man strahlt vielleicht Freude aus, man strahlt vielleicht auch Muffeligkeit aus oder Zufriedenheit oder Hektik oder Vertrauen. Irgendetwas strahlen wir aus. Andere lesen etwas in uns, bevor wir das erste Wort gesagt haben. Dunkelheit gibt es in dieser Welt genug. Da brauchen wir nur Nachrichten hören, Zeitung aufschlagen, Menschen zuhören. Dunkelheit gibt es genug. Diese Welt braucht Menschen dringend, die vom Licht geprägt sind und die das Licht ausstrahlen. Und je dunkler es wird, umso mehr kommt es darauf an. Deshalb lass dich von Jesus anstrahlen, immer wieder neu und gib dieses Licht weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.